Ja, ich sage nochmal guten Morgen für die, die ich nicht persönlich begrüßen konnte. Ich freue mich, hier zu sein. Ich darf herzliche Grüße ausrichten von meiner Frau Britta. Die hat sich heute Morgen nicht so gut gefühlt und haben wir beschlossen, dass sie heute mal zu Hause bleiben darf und sich pflegen darf. Aber ich bin mir sicher, dass sie im Hintergrund betet. Und ja, sie freut sich immer, wenn sie hier ist, kann ich mal so sagen. Und sie kommt mit Sicherheit auch das nächste Mal wieder mit. Ja, vielleicht noch ganz kurz vorweg. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Stimme im Moment. Also falls ich mal einen Schluck Wasser trinken muss oder einen Bonbon nehmen muss, denkt euch nichts daran. Ich habe schon Wasser da, habe ich mir schon hingestellt. Also denkt euch nichts dabei. Das ist keine Missachtung, weder von euch noch von Gott. Ist einfach nur notwendig. Ja? Ansonsten bin ich gekommen, um euch das Wort Gottes zu verkündigen, zu teilen. Ich habe es ja schon. Und ein paar Gedanken dazu einfach zu euch zu bringen. Ich bin ja jemand, der das Evangelium immer von der praktischen Seite nimmt. Ich sage immer, wenn wir es nur lesen und im Kopf für richtig halten und nichts sich bewegt und nichts verändert und sich nichts tut, dann war es eigentlich fast umsonst. Ne? Einfach nur im Kopf zu sagen, stimmt schon und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Das ist eigentlich nicht das, was das Evangelium eigentlich möchte. Ja, und deswegen möchte ich heute etwas verkündigen, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und jetzt geht's los. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich grüße euch mit den Worten des Paulus aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und das genau ist auch die perfekte Vorstellung unseres dreieinigen Gottes. Er besteht aus drei Personen, dem Vater, der die Liebe ist, Jesus Christus, der die Gnade zu uns auf die Erde gebracht hat, und der Heilige Geist, der für die Gemeinschaft zuständig ist. Ein Gott, drei Personen, aber nicht getrennt, sondern miteinander untrennbar verbunden und vereint. Das können unsere Seelen kaum oder gar nicht verstehen, ist aber so. Das kann man eigentlich nur erfassen, wenn der eigene Geist wiedergeboren ist, wenn man also selbst Geist ist und das dann im Glauben annehmen kann. Im Glauben. Wir werden heute davon zu unserem besseren Verständnis etwas hören. Evangelium praktisch. Noch ein wenig Geduld. Jetzt eine kleine Wiederholung vom letzten Mal. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich hatte ja eine Fortsetzung versprochen. Wir hatten vom Evangelium gehört, von der frohen Botschaft. Und wir hatten gehört, dass eine Botschaft einen Absender und einen Empfänger hat und die frohe Botschaft als Absender Gott, den Vater, und als Empfänger uns, seine Kinder hat. Was können wir also festhalten? Wir sind persönlich gemeint. Kleines Problem dabei, so denken viele, der Vater ist im Himmel, wie wir es aus dem Vater unser kennen. Vater unser, der du bist im Himmel. Und Jesus, unser Herr und Heiland, hatte sich nach der Erledigung seines Auftrages, es ist vollbracht, auch von dieser Welt verabschiedet und ist an Christi Himmelfahrt zum Vater zurückgekehrt. Aber Jesus hatte seinen Jüngern schon gesagt, dass er sie und uns nicht als Waisen zurücklassen würde, sondern den Heiligen Geist senden würde. Und so geschah es dann auch an Pfingsten. Der Heilige Geist erschien ganz spektakulär und blieb bis zum heutigen Tag. Und er wird auch bleiben, bis Jesus wiederkommt. Über den Heiligen Geist haben wir in unserer Bewegung Mühlheimer Verband und auch hier in dieser Gemeinde ja schon eine Menge gehört. Und das ist ja auch gut und richtig. zu einer Zeit, in der der Heilige Geist überall betrübt, verdrängt und möglichst totgeschwiegen wird, da ist die persönliche Gemeinschaft mit Gott nicht nur wichtig, sondern lebenswichtig. Und der Heilige Geist ist nun mal die Person Gottes, die uns hier und jetzt am nächsten ist. Und dabei muss sich niemand Sorgen oder Gedanken machen, dass unser Jesus dadurch ins Hintertreffen kommt, benachteiligt oder zurückgesetzt wird. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, der Heilige Geist spricht nicht von sich selbst, sondern er ist dazu ausersehen, den Namen Jesus in den Vordergrund zu stellen und den Namen Jesus groß zu machen unter den Menschen. Und sollte jemand Angst haben, sich zusätzlich zu Jesus oder dem Vater mit noch jemanden befassen zu müssen oder sich gar Sorgen machen, wie denn der Heilige Geist so ist, wenn man ihm vielleicht näher kommt und sich mit ihm beschäftigt oder sich gar mit ihm einlässt, dem sei Folgendes gesagt: keine Angst, keine Sorge. Es gibt eigentlich nichts Neues unter der Sonne, wie der Prediger es auch sagt. Der Heilige Geist ist Gott. Und somit hat er dieselben Eigenschaften und Charakterzüge wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Wir haben es eingangs in der Begrüßung schon gehört. Die Aufgaben des Heiligen Geistes sind: er soll unser Tröster und unser Lehrer sein, der uns in alle Wahrheiten einführen soll. Und wer oder was ist denn die Wahrheit? Nun, die Wahrheit ist eine Person und hat einen Namen, Jesus, sag ich doch. Und der Heilige Geist hat noch eine Spezialaufgabe. Auch das, als ich das vor einigen Jahren zum ersten Mal gehört habe, war ich fast ein bisschen empört, aber ich sag's heute auch nochmal. Da sagte doch der Prediger damals, der Heilige Geist ist gewissermaßen Gottes Arbeitstier. Wow. Aber das war gar nicht bös oder abfällig gemeint und im Laufe der Jahre habe ich begriffen, was er gemeint hat. Denn Gott sagt es ja auch in Jesaja 23, Vers 24 bis 25. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Aber ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Der Heilige Geist ist tatsächlich für die tägliche Kleinarbeit zuständig, die entsteht, wenn Menschen tatsächlich die Gemeinschaft mit Gott suchen und dieses Zusammensein mit Leben erfüllen wollen. Und plötzlich feststellen, dass sie, wenn sie sich Gott zuwenden, ganz plötzlich liebevolle Gedanken haben und die Liebe tatsächlich auch körperlich spüren können. Wir lesen es ja auch in der frohen Botschaft im Evangelium, im Römerbrief. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Vielleicht erinnert sich jemand an meinen Lieblingssatz aus meinen Predigten. So oft habe ich hier ja noch nicht gepredigt, aber ich versuche es in jeder Predigt unterzubringen. Gott wird nichts von dir verlangen oder fordern, was er dir nicht vorher geschenkt hat, gegeben hat. Und erinnern wir uns, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wenn Gott etwas gibt, das ist so sein Charakter, dann verschenkt er es. Denn womit sollten wir ihm auch etwas bezahlen oder zurückgeben oder ausgleichen? Und genau das ist die entspannende, frohe Botschaft für alle, die vielleicht Angst davor haben, Gottes hohen Ansprüchen nicht gerecht werden zu können. Ich habe da viele Jahre zugehört, keine Angst. Und hier wollen wir heute ansetzen, unser Thema vom letzten Mal wieder aufnehmen und uns das mal etwas genauer anschauen. Und so ganz nebenbei werden wir etwas erfahren, was den Augen Gottes ein wahrer Gottesdienst für uns ist. Wir feiern heute Gottesdienst. Gott selbst hat sich aber auch ganz genau über Gottesdienst erklärt für uns. Und ihr Lieben, dieser Gottesdienst ist nicht etwa wichtig für Gott selbst, was die Beziehung Gottesdienst oder die Bezeichnung Gottesdienst ja vermuten lässt, sondern dieser von Gott eingeforderte Gottesdienst hat einen großen Segen für uns. Gott bräuchte uns im Prinzip nicht, aber wir brauchen Gott. So sind wir geschaffen, so sind wir angelegt, so sind wir aufgebaut. Lasst uns schauen, worauf ich hinaus möchte. Fangen wir doch einfach mal an, die Geschenke des Vaters für seine Kinder auszupacken. Und beginnen möchte ich dabei mit zwei Aussagen. Einmal aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Da geht es nämlich um unser Vertrauen, dass wir durch Christus zu Gott haben dürfen, weil wir ein Brief Gottes sind, geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes in unseren Herzen. Dort steht: Wir haben aber solches Vertrauen zu Christus vor Gott, doch nicht so, als seien wir von uns selber tüchtig, auf etwas zu rechnen, was aus uns selber stammt, sondern unsere Fähigkeit stammt von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener eines neuen Bundes zu sein. Wow. Das sagt uns Gott, unser Vater im Himmel. Dass Gott selbst uns fähig gemacht hat, ein Diener im Dienst des neuen Bundes zu sein. Wir brauchen nicht mit dem rechnen, was aus uns selber so herauskommt, als seien wir tüchtig aus uns selbst heraus. Nein, unsere Fähigkeiten, unsere Gaben stammen von Gott, dem Vater selbst. Ja, aber was ist denn nun unsere Aufgabe? Was können wir denn tun? Sollen wir denn überhaupt etwas tun oder bleibt für uns nichts über? Ja, natürlich. Und nun kommt die zweite Aussage zu diesem Thema, was nun unser Teil an diesem Heilsplan Gottes für uns ist. Wir lesen wieder aus dem Römerbrief. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Donnerwetter, das ist aber ein hoher Anspruch, nicht wahr? Das Vollkommene steht hier, oder? Gottes Wille für uns ist nicht nur das Gute und Wohlgefällige, sondern auch das Vollkommene. Wundert das jemanden, wenn wir von unserem Gott reden? Oder kommt da eher die bange Frage auf, wie soll das denn gehen? Ich kenne mich doch. Ich kenne meine zahlreichen Anläufe und die daraus folgenden Ergebnisse. Vollkommen? Nein. Bei der Vollkommenheit, da hakt es des Öfteren. Ich bin eigentlich schon zufrieden, wenn ich Mittelmaß bin und unter den Geschwistern nicht besonders groß auffalle. Und die Ergebnisse meiner Bemühungen sind dann regelmäßig auch nicht so zufriedenstellend für mich, wie ich es mir wünschen würde und letztendlich manchmal sogar eher frustrierend. Aber wie passt das nun zusammen, Anspruch und Wirklichkeit? Nun, das will ich euch sagen. Ich hoffe, ich kann es gut rüberbringen. Ich lese dieselbe Römerstelle jetzt mal in einer anderen Übersetzung, einer genaueren Übersetzung. Und die Übersetzung ist ganz unverdächtig. Ich lese nämlich aus der Mühlheimer Ausgabe des Neuen Testaments. Und da wird uns dann schnell alles etwas klarer und die Situation entspannt sich. Ich rufe euch nun auf, Brüder und Schwestern, um der Barmherzigkeit Gottes willen, gebt eure Leiber hin zu einem lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer. Darin muss für euch der rechte Gottesdienst bestehen. Und jetzt kommt's. Und lebt daher nicht, wie es in dieser Weltzeit üblich ist, sondern lasst euch durch Erneuerung eurer Sinne umwandeln. So werdet ihr dazu kommen, dass ihr prüfen könnt, was das Gute, Wohlgefällige und vollkommene Gottes Wille ist. Und das ist, wenn wir das richtig verstanden haben, für uns als Kinder Gottes wirklich entspannend. Unsere Sinne, also unsere Seelen, bedürfen tatsächlich einer Veränderung, einer Erneuerung, wie wir gehört haben. So wie sie waren und immer noch sind, das kann jeder mal für sich selber prüfen, können unsere Seelen Gott und seinen Ansprüchen nicht gerecht werden. Gerecht sind wir vor Gott, und das wissen wir unter anderem aus dem Römerbrief, allein aus Gnade durch Jesus Christus, unseren Erlöser, der für uns alles erbracht und vollbracht hat, was sich Gott von seinen Geschöpfen schon immer gewünscht hat. Ich weiß noch, als ich mich vor vielen Jahren zu Jesus bekehrt hatte, da kam schon nach einiger Zeit in mir der Wunsch auf, Gott gefallen zu wollen. Jetzt wollte ich mich würdig und dankbar erweisen, und jetzt wollte ich Gott im Nachhinein noch beweisen, dass er den Richtigen ausgesucht hatte für bei seiner Wahl. Und es ist tatsächlich nicht verwunderlich, wenn der erste Gedanke bei unserem heutigen Text auch genau darin läuft, uns aber zu Gedanken bringt. Veränderung, wer will das schon? Veränderung, wo wir alles so schön geregelt haben und uns die täglichen Abläufe vertraut sind und wir immer versuchen, das Beste draus zu machen. Okay, das muss mich jetzt, okay, denkt man, dann muss ich mich eben zusammenreißen. Veränderung bedeutet also, sich zu verändern. Ich muss mich jetzt noch mehr anstrengen und noch mehr an mir arbeiten und mich auf jeden Fall noch mehr trauen und noch mehr verbessern, damit ich vor Gottes Augen Bestand haben kann. Und nein, genau das steht eben nicht in dem gelesenen Wort. Wir sind in diesem Fall nicht die Handelnden, sondern was steht da? Lasst euch erneuern, durch Erneuerung eurer Sinne umwandeln. Was Gott aber von uns möchte, weil er ein sanftmütiger und treuer Gott ist, der unseren freien Willen respektiert und der keineswegs uns manipulieren möchte, der mit uns irgendetwas anstellen möchte, was wir selber nicht wollen, was Gott von uns möchte, ist einfach nur unser Einverständnis. Unsere Seele nicht selber zu versuchen zu verbessern, sondern er sucht unser Einverständnis, um unsere Seele erneuern zu lassen. Und das ist der Unterschied. Wir kommen aus Richtung Pfingsten. Wir wissen inzwischen genug über den Geist und wir sprechen also speziell heute auch über Geist. Unseren wiedergeborenen Geist und den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Wie lief das denn ab bei unserer Wiedergeburt unseres durch Sünden abgestorbenen Geistes? Was konnten oder was mussten wir denn konkret dazu tun? Mussten wir uns großartig anstrengen? Wir mussten doch wirklich nur eine Entscheidung treffen. Nein zu unserem alten Leben und Ja zu Jesus zu sagen. Das war unser freier Wille bei vollem Verstand. Und nun waren wir mit einmal von neuem geboren. Unser Ja zu Jesus war dann die Initialzündung für Gottes Handeln. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, zündete unseren Geist von neuem an. Und Halleluja, wir waren von neuem geboren, so wie im richtigen Leben als kleines Baby neu geboren. Unser Anteil an der Erneuerung unserer Seelen, was wir tun können und sollen, ist es einfach nur zuzulassen, wenn unser Vater im Himmel unsere Seelen erneuern will. Er möchte dazu aber unsere Zustimmung. Es kommt natürlich die Frage auf, warum sollen wir denn nun unsere Sinne überhaupt erneuern lassen? Uns als Christen müsste es eigentlich genügen, wenn Gottes Wort es uns sagt, dass wir unsere Sinne erneuern lassen sollen. Aber die Frage nach dem Warum ist vielen Menschen zu eigen, war es mir auch. Und so wollen wir kurz betrachten, warum das eigentlich so wichtig, ja fundamental wichtig ist. Und ich hoffe sehr, dass ich es euch gut erklären kann. In der Luther-Übersetzung und anderen Übersetzungen steht, lasst euch umwandeln durch Erneuerung eurer Sinne. In der Mühlheimer Ausgabe steht, durch Erneuerung eurer Gesinnung. Das ist schon ein kleines bisschen präziser. Aber zu unserem besseren Verständnis und nach heutigem Deutsch kann man es durchaus auch übersetzen mit lasst euch umwandeln durch Erneuerung eures Denkens. Was auf jeden Fall gemeint ist, ist unsere Seele und deren einzelnen Bestandteile, wie zum Beispiel das Bewusstsein, unser Unterbewusstsein, unser Verstand, unsere Gefühle und so weiter, woraus sich letztendlich unser Denken dann zusammensetzt, in diesem Zusammenspiel aller Instanzen in unserer Seele. Das Problem unserer Seele ist, dass sie bei unserer Bekehrung, als unser Geist von neuem geboren wurde, sich ganz offensichtlich nicht mitbekehrt hat, nicht miterneuert wurde. Das haben wir alle irgendwann mitbekommen, wenn wir trotz Bekehrung und Wiedergeburt zu unserem Leidwesen feststellen mussten, dass wir durchaus noch in der Lage waren zu sündigen, wieder schlechte Gedanken zu haben und Gefühle wie Ängste und Sorgen sich wieder in uns ausbreiteten. Und das alles im Gegensatz zum Wort Gottes, der sagte, fürchte dich nicht, sei um nichts besorgt. Wie konnte das passieren? Nun, schauen wir uns das mal am Beispiel eines Babys an. Wenn ein Baby geboren wird, dann ist die Seele dieses kleinen Menschen praktisch ein unbeschriebenes Blatt. Das stimmt zwar nicht ganz, weil die Bibel davon bereits berichtet, dass Kinder im Mutterleib schon ein Bewusstsein haben und Gefühle äußern können, aber für unser Beispiel ist das heute mal unerheblich. Die Seele eines Babys ist also zu Anfang erst einmal ein unbeschriebenes Blatt. Und mit der Geburt fängt das eigentliche Leben dann an und in der Seele wird angefangen, alle Begebenheiten, die daraus gemachten Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle zu registrieren und abzuspeichern. Ausschlaggebend bei dieser Aufnahme von selbst erlebten Vorgängen und Erlebnissen sind dabei die direkten Bezugspersonen, wie zum Beispiel erstmal die Eltern, die Großeltern, alle Personen aus der Verwandtschaft und Umgebung, später dann Lehrer und Ausbilder und noch später dann selbst ausgesuchte Freunde oder Freundinnen. Und das Fatale dabei ist, dass alle diese Erfahrungen und Gefühle abgespeichert werden und damit den kleinen, unerfahrenen Menschen von Anfang an prägen und formen. Und zwar mit allen Fehlern, mit allen Irrtümern, mit allen Lügen und Verletzungen und den damit resultierenden falschen Gefühlen. Ein kleines Baby, ein kleines Kind kann überhaupt noch nicht selbst beurteilen. Es kann sich auf viele Sachen, die es erlebt, überhaupt keinen Reim machen. Warum sich Eltern zum Beispiel streiten, kann sich ein Baby gar nicht vorstellen, weil es aber ein kleines Individuum denkt, okay, wenn die beiden sich streiten, muss ich ja wohl schuld sein. Kommt gar nicht auf was anderes. Nun, der Plan Gottes war es ursprünglich, dass ein Kind behütet und mit viel Liebe umgeben durch seine Eltern zu einem Leben in der Furcht Gottes erzogen und für das Leben zugerüstet wird. Das Kind sollte so ab dem Beginn des Lebens ein Urvertrauen in Liebe, Geborgensein und Akzeptanz entwickeln können und später als völlig normale Entwicklung aus dieser Grundausstattung mit diesem Urvertrauen ein gesundes Gottvertrauen für sein Leben bekommen. Das war der Plan Gottes für die Menschen und das ist auch heute noch so. Aber nun schauen wir uns um und was sehen wir? Die Seelen der Menschen sind in vielen Fällen krank, deformiert, geschunden und in vielen Fällen verwundet bis schwer verwundet. Es herrscht eine allgemeine Ratlosigkeit. Die Familien sind zum großen Teil zerrüttet, vielfach schon geschieden. Die Kinder aus diesen Familien sind vielfach Fälle für den Seelendoktor oder in Ermangelung freier Termine in den Praxen und Krankenhäusern sind sie Konsumenten, im günstigsten Fall von Medikamenten, im schlimmsten Fall von Drogen. Jeden Tag bringen sich allein in Deutschland inzwischen ca. 30 Menschen selbst um. Jeden Tag, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen. Und die Tendenz ist leider steigend. Die Menschen in unserem Lande, die in unserer direkten Umgebung sind, kommen mit ihren eigenen Seelen nicht mehr zurecht. Und das betrifft erschreckenderweise auch Christen. Und ich schließe da wiedergeborene Christen gar nicht aus. Und warum das alles? Jeder Mensch ist ein Unikat. Jeder Mensch ist einmalig und jeder Mensch hat aufgrund seiner Prägung seine eigene Seele entwickelt. Und wie unterschiedlich wir Menschen sind, das erleben wir jeden Tag. Die Seele hat aus der Summe ihrer individuellen gemachten Erfahrungen im Leben nicht nur ein Bewusstsein entwickelt, sondern aus diesem Bewusstsein heraus hat sich ein Charakter ergeben. Und daraus ist dann eine Gesinnung entstanden, wie die Mühlheimer Ausgabe sagt. Letztendlich hat jeder Mensch ganz für sich ein eigenes Denken entwickelt. Er hat sich so sein Weltbild geschaffen und aus der Summe aller Prägungen und Erfahrungen hat er sich sein ganz eigenen Glauben geschaffen. Und die Bibel nennt diesen ganzen in aller Kürze beschriebenen Komplex im Menschen zusammenfassend die Sinne oder auch das Denken. Und dieses Denken, darüber müssen wir uns mal im Klaren sein oder werden, dieses Denken basiert auf einer Umgebung, die in der Bibel folgendermaßen beschrieben wird. Ich lese jetzt wortwörtlich vor. Diese Welt besteht aus Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Boshaft. Die Menschen sind unvernünftig, treulos, lieblos, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht. Sie sind Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler. Sie sind hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, treulos, lieblos, unbarmherzig. Das ist eine Aufzählung, Originalton aus dem Römerbrief. In dieser Welt, die die Bibel so eben beschrieben hat, wachsen kleine Kinder heran und werden durch sie geprägt. In dieser Umgebung formt sich die Seele der Kinder und entsteht ihr Denken, ihre Sinne und ihre Gesinnung. Und deswegen spricht Jesus in diese Situation hinein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Da ist es, das erste Angebot aus der frohen Botschaft für die geschundenen Seelen der Menschen. Frieden finden für eure Seelen. Und Gott sei Dank, viele hat der Heilandsruf erreicht. Sie haben sich bekehrt und ihr Geist wurde von neuem geboren. So weit, so gut. Was sich aber nicht bekehrt hat, das ist die Seele der Menschen. Zwar hat die neue Geburt des Geistes so viel Strahlkraft, dass die Seele zu Anfang noch im Zaum gehalten werden kann, aber sie ist immer noch die alte geblieben. Und oft passiert es halt, und vor allem dann, wenn die Bekehrten es versäumen oder vernachlässigen, das Joch Jesu auf sich zu nehmen, dann passiert es, dass die alte Seele wieder versucht, Oberwasser zu kriegen. Und oft genug gelingt das auch. Leider. Doch jetzt kommt die frohe Botschaft. Gott macht keine halben Sachen. Nachdem in seinem Heilsplan für die Menschen die Vergebung aller Sünden durch den stellvertretenden Tod Jesu, unserem persönlichen Erlöser, ermöglicht worden ist und mit unserer Zustimmung und dem Ja zu Jesus die Wiedergeburt unseres Geistes vollzogen ist, kommt nun ein weiterer Schritt, um letztendlich auch in Christus Jesus Frieden nun auch für unsere Seelen zu finden. Und die große Herausforderung für uns besteht einfach darin, nicht zu versuchen, das selbst zu machen, sondern mit Sanftmut und Demut, so wie Jesus, dem Angebot Gottes einfach nur zuzustimmen und ihm vertrauensvoll die Ausführung zu überlassen. Zugegebenermaßen für einige nicht ganz leicht, über den eigenen Schatten zu springen. Aber inzwischen bestehen wir ja nicht nur mehr aus Körper und Seele, sondern haben den wiedergeborenen Geist. Wir sind der wiedergeborene Geist. Und wir können uns in freier Selbstbestimmung entscheiden und es zulassen, was unser Vater im Himmel uns durch Erneuerung unseres Denkens umwandeln darf. Ich lese uns noch einmal dieses heilbringende Angebot unseres Vaters im Himmel an uns, seine Kinder, aus der frohen Botschaft vor. Und wer es mag, der darf das ganz persönlich nehmen. Ich rufe euch nun auf, Brüder und Schwestern, um der Barmherzigkeit Gottes willen, gebt eure Leiber hin zu einem lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer. Darin muss für euch der rechte Gottesdienst bestehen. Und lebt daher nicht, wie es in dieser Weltzeit üblich ist, sondern lasst euch durch Erneuerung eures Denkens umwandeln. So werdet ihr dazu kommen, dass ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Gottesdienst ist. Ist das nicht eine gewaltige Zusage, die uns der Heilige Geist heute vermittelt und dessen Überbringer ich einfach nur sein darf? Unser Denken, unsere Sinne, unsere Gesinne, je nach Übersetzung, unsere Seelen müssen umgewandelt werden, müssen erneuert werden. Und damit das ohne Krampf und ohne Kampf vonstatten gehen kann, möchte das Gott, unser Vater im Himmel, gerne selber machen. Und was er einfach nur dazu gebraucht, ist unsere Zustimmung, ja, wir wollen das zulassen. Und jetzt kommt die Belohnung, die Verheißung, die damit verbunden ist. Wenn wir unser Denken durch Erneuerung von Gott umwandeln lassen, dann sind wir in der Lage, dass wir prüfen könnten, was das gute, wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Und den Willen Gottes zu erkennen und danach leben zu können, das wollen wir doch alle, oder? Wenn wir zulassen, dass unser Denken von Gott durch Erneuerung umgewandelt werden kann, das kann ich euch heute versprechen, liebe Geschwister, dann erlebt unser Denken, unsere Seele eine Renaissance. Dann werden negative Gedanken ausgemerzt, schmerzliche Gefühle geheilt und die Seele bekommt Anteil an der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist vorerst in unsere Herzen ausgegossen ist, in die Mitte unserer Persönlichkeit. Worte Gottes, Worte unseres Herrn Jesus werden mit Leben ausgefüllt und die Bedeutung steht uns mit einem Mal klar vor Augen. Ach was, so einfach soll das sein? Nun, ich kann euch sagen, liebe Geschwister, wenn aus Tränen des Leids bei unserem erneuerten Denken dann Tränen der Freude und der Rührung fließen und unsere Seele mit dieser Liebe überflutet wird, dann schieben wir freiwillig alle eigenen zweitklassigen und drittklassigen Gedanken beiseite und lassen uns nur zu gerne mit den Gedanken Gottes ausfüllen. Ich kann euch sagen, wenn unsere Seele mit dieser Liebe überflutet wird, die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen ist, überflutet dann irgendwann einmal unsere Herzen. Und die Liebe Gottes, die so vollkommen anders ist als unsere eigene hausgemachte Liebe, die wir uns selber zusammengebastelt haben, diese Liebe Gottes, diese Liebe hat die unbeschreiblich schöne Kraft, alles, aber auch wirklich alles in unserer Seele zu überfluten und damit Heilung, Ruhe und Frieden zu bringen. Und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wird dann von uns regelrecht ersehnt worden, weil wir seine Gegenwart geradezu körperlich spüren können und als angenehm empfinden. Und sagen wir mal ehrlich, wer sehnt sich denn nicht nach dieser Liebe? Ich meine jetzt nicht die Liebe, die die Menschen in Ermangelung der Liebe Gottes sich selbst als Liebesersatz selbst konstruiert haben. Ich meine das Original. Gott ist Liebe. Und die Verwundungen unserer Seele, die uns immer beeinträchtigt hat, sie werden verschwinden, sie werden heil werden und unschöne Angewohnheiten, die uns im Alltag immer wieder beeinträchtigt haben, lösen sich plötzlich ohne Anstrengung und ohne Kampf auf und sie verschwinden, weil einfach kein Platz mehr für sie da ist, weil unser erneuertes Denken dafür gar keinen Platz mehr zulässt. Wir haben durch den Heiligen Geist das, was Gott schon immer für uns wollte und wofür wir letztendlich geschaffen worden sind, Gemeinschaft mit Gott. Plötzlich ist die Mitte unserer Person, die Mitte unserer Persönlichkeit ausgefüllt, die Seele, wo sonst in unserer Persönlichkeit immer so ein Gefühl der Leere war, ist geschlossen. Das Gefühl, nicht vollständig zu sein, ist mit einem Male weg. Diese Erkenntnis kann heute schon ihren Anfang nehmen, wenn wir prüfen und erkennen können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille ist. Denn wie habe ich gesagt, Gott macht keine halben Sachen. Gott möchte uns ganz für sich haben, mit Geist, Seele und Körper. Und dazu ist es notwendig, ihm ein Opfer zu bringen. Nicht so, wie früher geopfert worden ist. Und darauf kommt kaum jemand von selbst drauf, heute mit seinem alten Denken. Gott möchte uns ganz haben. Nach dem wiedergeborenen Geist und der erneuerten Seele möchte er schließlich auch unseren Leib für sich haben. Unser Geist, unseren Geist hat er schon von neuem geboren. Unsere Seele hat er mit unserer Zustimmung dann auch schon erneuert und umgewandelt. Und dann fehlt ihm eigentlich nur noch unser Leib. Und ich bin mir sehr sicher, aus dem Wort Gottes herausgelesen zu haben, dass er auch unseren Leib nicht so lassen möchte, wie er ist. Denn wir haben es gehört, Gott liebt das Heile, das Vollkommene. Frage in diesem Zusammenhang: Wo war denn seit alters her Gottes Platz bei den Menschen? Wir haben es im Alten Testament überall gelesen. Gottes Platz war im Tempel. Und dann lesen wir den Korintherbrief, den ersten. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch lebt? Und weiter Korintherbrief. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Der Schöpfer, unser Schöpfer, wendet sich wieder seinem Geschöpf zu. Der Vater, unser Vater im Himmel, wendet sich wieder seinen Kindern zu. Sein Heilsplan wendet sich der Erfüllung zu. Und auch dazu möchte unser Vater im Himmel unsere Zustimmung einholen, indem er uns auffordert: Ich rufe euch nun auf, Brüder und Schwestern, um der Barmherzigkeit willen Gottes, gebt eure Leiber hin zu einem lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer. Darin muss für euch der rechte Gottesdienst bestehen. Gott möchte schließlich unsere Leiber, unsere Körper endgültig zu seinem Tempel machen. Und auch wenn er als unser Schöpfer ein Recht auf unseren Körper hat, so möchte er doch, dass wir in freier Willensentscheidung unsere Körper ihm als ein Opfer darbringen. Nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig, weil wir es uns wünschen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ich finde, das ist eine absolut hoffnungsvolle Perspektive, auch wenn man sich vielleicht erstmal mit dem Gedanken anfreunden und vertraut machen muss. Aber wir wollen über diese hoffnungsvollen Aussichten nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Wenn uns diese Worte vielleicht noch Schwierigkeiten machen, dann mag es daran liegen, dass unser Denken, unsere Sinne, unsere Gesinnung einfach noch nicht erneuert ist. So verschieden wir Menschen von unserer Prägung auch sind, so verschieden sind wir auch in der Entwicklung unserer Gottesbeziehung. Und ein Geheimnis des Evangeliums ist es, in Gottes Reich nicht der Größte zu sein, sondern ihm am nächsten zu sein. Und lebt daher nicht, wie es in dieser Welt üblich ist, sondern lasst euch durch Erneuerung eures Denkens umwandeln. So werdet ihr dazu kommen, dass ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille ist. Ich möchte euch, liebe Geschwister, zum Abschluss der heutigen Verkündigung des Wortes Gottes noch zwei Gedanken, verbunden mit zwei Bibelworten, überbringen, die besonders zur heutigen Predigt passen. Die erste Bibelstelle kennt wohl jeder, sie steht in Sacharja 4. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Das heißt, seine Pläne, die sind nicht so besonders neu. Das hat er schon immer so gesagt, auch schon im Alten Testament. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Kleinen Moment, geht gleich weiter. Tja, der Herr Zebaoth. Das Wort Zebaoth heißt Herr der Heerscharen. Es wird in der Bibel oft verwendet, um die Macht und die Herrschaft Gottes zu beschreiben. Dieses Wort wurde vom Propheten Sacharja zu Serubabel gesprochen und die Bestimmung Serubabels war es, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Heute nun sind wir der Tempel des Heiligen Geistes, wie wir aus dem Korintherbrief gehört haben, und wir sollten uns nicht scheuen, den Heiligen Geist zu bitten, an uns zu arbeiten und uns aufzubauen, unsere Körper, unsere Seele und unseren Geist neu zu gestalten. Gottes Geist, und da wir hier alle wiedergeborene Christen sind und unser eigener Geist wiedergeboren ist, können wir direkt mit Gott kommunizieren. Wir haben durch unseren wiedergeborenen Geist praktisch eine Standleitung, ein rotes Telefon, das wir jederzeit benutzen können. Und wir können uns jederzeit vom Heiligen Geist erklären lassen, ob wir von diesem Wort direkt betroffen sind. Und das zweite Wort, was ich für uns alle habe, steht in Jeremia 29, 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Sollte irgendjemand, der diese Predigt gehört, Zweifel an den Absichten und Gedanken unseres himmlischen Vaters haben, der kann dieses Wort gerne für sich persönlich nehmen. Und wenn irgendjemand denkt, dass Gott schon fertig mit ihm ist und der Rest seines Lebens nur noch aus Routine besteht, wer sich schon damit abgefunden hat mit seinen Unzulänglichkeiten, mit seinen Schmerzen und den Enttäuschungen seines Lebens, der kann jederzeit und auch heute, hier und jetzt, dem Heiligen Geist sein Einverständnis geben und sagen, ja, ich möchte mich von dir umwandeln lassen durch die Erneuerung meines Denkens. Und dann wird die Umwandlung geschehen. Sehr sanft, sehr liebevoll, so wie unser Herr Jesus es gesagt hat. Und es wird vieles, vieles sehr viel besser werden. Und vielleicht werden einige oder vieles dann merken, was es heißt, wenn Jesus sagt, ich bin das Leben. Mit diesem Wort Jesu segne ich euch jetzt, liebe Geschwister, und denkt daran, zur Freiheit seid ihr berufen. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen.